Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Gegenüber von mir, wie immer, Salim Samato und in unserer Mitte Ehrengast, straight aus Guantanamo, Azkaban oder wo auch immer die ihn freigelassen haben, Faisal Kavusi. Servus, grüß dich.
Yes, Kavusi, das dritte Mal auf Bewährung.
Das ist krass. Wir dachten, bei dem letzten Ding, dachten wir, wir sehen dich nie wieder außerhalb von Twitter.
Ich schwör's dir. Respekt, fettesten Respekt. Wie geht's dir jetzt? Besser als je zuvor wahrscheinlich, oder?
Ich weiß ja. Also jetzt gerade in diesem Moment, mir geht's super.
Nichts mehr zu verlieren, ne? Alles weg.
Ist so. Wenn du mit dem Rücken an der Wand bist, dann gibt's ja nichts mehr zu verlieren. Aber mir geht's gut. Ich war im Urlaub, bin wieder da, freue mich auf die Bühne, aber bin total entspannt. Bin easy peasy, lemon squeezy. Irgendwann muss man Sachen auch immer hinter sich lassen, weißt du?
Ich merke das, du bist entspannter als je zuvor, Mann. Wirklich, ohne Witz.
Du bist so, du kennst mich schon lange, oder?
Ey, wie lange kennen wir uns jetzt? An Beginn der Zeit.
An Beginn deiner Zeit.
Ja, genau. An Beginn meiner Zeit.
Das ist 14 Tage her oder so.
Und ich habe dich einmal getauft, den Namen Dead Man Walking.
Ich habe diese Geschichte ganz oft erzählt. Ich habe die Geschichte ganz oft erzählt. Das war damals bei dieser Gag-Klau-Geschichte, wo auch alle dachten so, okay, Kavusi ist tot. Und dann war so mein erster Auftritt, das war ja beim Mannheimer Comedy Cup. Und dann kam ich um die Ecke und du standst und du warst so, The Dead Man Walking, weißt du? Hat mir aber geschmeckt.
Yes.
Wie lange ist das ungefähr
her? Aber es ist krass, wie die anderen immer so tun, als hätte ich so ein ganzes Dorf abgeschlachtet, ne?
Ja, ja. Krass. Also alle haben sich so weggedreht und ich bin so straight zu ihm gelaufen,
ja,
und ihn umarmt.
Auch immer dieser Name, weißt du, immer, der heißt nicht Kavusi, der heißt Klauwusi. Weißt du, das ist immer dieser Klasse.
Gibt es Menschen, die mittlerweile so korrigieren?
Ja, ja, hast du nie gehört? Das heißt Faisal Klauwusi.
Ich habe das so zweimal in Kommentaren gelesen, aber...
Das war der erste Schlag. Und damals habe ich ja schon gesehen, dass du wirklich unbesiegbar bist. Weil es gab ja andere Leute, die denselben Shitstorm mal hatten. Früher oder später bekommt das ja jeder. Und die sind da ja komplett zerbrochen dran. Aber du, wie ein Fighter, saßt du dort. Und dann wusste ich, okay, this motherfucker. Und wir haben ja vorher schon unendlich lang miteinander gesprochen. Ich kenne ja deine mentale Stärke. Und dass du undurchdringbar bist. Also dich kann man ja gar nicht in die Knie zwingen. Sowohl mental nicht, als auch körperlich sowieso nicht.
Also sag dir ehrlich, ich glaube schon, dass man mich in die Knie zwingen kann und man hat mich schon in die Knie gezwungen. Das Ding ist nur, ich stehe immer wieder auf.
Genau.
Das ist wie dieser Captain America Frame, weißt du, so kaputt geschlagen, ich stehe so auf und sag so, das kann den ganzen Tag so weitergehen.
Ach so. Und dann kam das, und dann kam die zweite Runde mit irgendwie, mit dem XXL-Auftritt. Mhm. Das war dann der zweite Uppercut und dann jetzt.
Welcher XXL-Auftritt?
XXL, da war irgend so ein Gag.
Die Mozzi-Geschichte.
Ach so, Mozzi Mabuse, ne?
Ja.
Genau, das war dieser nervtötende Witz. Und dann waren alle so, ey, meinst du Faisal? Das ist so, ey, ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch anlegt. Ihr habt gar keine Chance, wenn ihr mit dem redet. Und dann kam jetzt das dritte Mal. Guck mal, jeder redet darüber, dass, was du da geantwortet hast mit diesem Gag. Aber keiner stellt die richtige Frage. Keiner stellt die Frage, erstens, um wie viel Uhr war das? Wie viele Stunden hast du geschlafen? Und?
Hast du was gegessen?
Genau, hast du was? Weil ich kommentiere manchmal auch Sachen, wenn ich so hart übermüdet bin, so hart verpennert und ich sehe so irgend so ein LGBTQ-Forum und ich denke so, was ist, wenn ich da jetzt mich in die Diskussion einschleuse? Mal gucken, was dann passiert.
Ja, aber du hast 900 Fake-Accounts dafür, weißt du? Du machst das nicht mit Faisal Kavusi, mit blauem Haken, mit Sat1-Sendung noch dranhängt, weißt du? Er hat das ja als Co-Autor Sat1 eingetragen, weißt du? Bei ihm war ja ein ganz anderes Level von Dummheit einfach.
Nein, aber das ist faszinierend. Warst du da hungrig oder warst du ja niemals bei Vollbesinn deiner Kräfte, sondern das war so hart übermüdet, aggro, emotional?
Angepisst. Angepisst von dieser humorlosen Bewegung, die da entstanden ist. Also, hör mal, das Ding ist ja, ich glaube, auch die haben das gehört, was sie hören wollten. Ne? Ich habe mich dafür entschuldigt, aber wofür ich mich entschuldigt habe, ist, dass das aus einem wütenden Moment heraus ist. Weil meine Intention ist ja an sich, wie jeder von uns, Gags zu machen und Menschen zu lachen zu bringen. Aber die haben halt verstanden, ey, ich mache nie wieder Gags über die. Was ich auch nicht mehr machen werde, weil die anscheinend diesen Art von Humor halt einfach nicht verstanden haben. So diese Bewegung, was auch immer das ist. Ich verstehe nicht, warum dann irgendwann so eine Queer-Bewegung reinkam. So, was hat das denn mit euch zu tun? Ich habe das nicht so ganz verstanden.
Da war auch so Black Lives Matter.
Da hat dann irgendwie so, ja, Black Lives Matter, what the fuck? Und dann stand da irgendwie so irgendwas oder Schlägerei. Also die waren halt so voll aggro, aber egal.
Reden wir von dem K.O.-Tropfen-Gag gerade.
Wir reden von K.O.-Tropfen-Gag. Und
aber
halt auch die
war
Reaktion
das ein Gag
darauf.
Gemeint in dem Moment oder war es eher so ein bisschen zynisch?
Hör mal, das war pure Wut. Ich bin abgefuckt auf diese Frau gewesen und habe das da wirklich, war so angepisst, weil es so eine Bewegung ist, die so sich daran nähert, das Opfer zu sein. Und die suchen jede Gelegenheit, um der ganzen Welt zu erzählen, was für Opfer sie sind. Und das Ding ist, die werden immer Opfer bleiben. So, jetzt war ich die Zielscheibe, vorher war es Joyce, dann ist Luke zwischen immer komplett diese Fadenkreuz auf seinen Kopf gerichtet. Und es wird immer wieder Leute geben, die halt Gags darüber machen, aber am Ende bleiben ja Gags und es bleiben ja am Ende Worte. Und in diesem Fall war das ein Kommentar unter einem Kommentar irgendwo bei Instagram. Aber zwischendurch hatte ich das Gefühl, ich hätte wirklich so Menschen getötet. Weil ich hätte wirklich so was ganz Schlimmes gemacht. So wirklich ganz, ganz Verschreckliches. Weißt du, so wie krass das ist, dass du, wenn du so von einem Tag von Faisal Kavusi auf den nächsten Tag bist, so Hitler, weißt du? Das das ist nicht verhältnismäßig, meines Erachtens nach. Aber ich habe halt jetzt auch keinen Bock, in die Opferrolle zu gehen und sagen so, ja, das war alles so unfair, blablabla. Ey, it is what it is. Jetzt muss man das nehmen, womit man arbeiten kann. Und am Ende des Tages, mein Skill als Stand-Upper können sie mir nicht nehmen. Das bin ich.
Das heißt, du gehst wieder back to the roots auf die Bühne mehr,
ja,
ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich meine, was heißt back to the roots? Ich bin ja die ganze Zeit auf Tour gewesen. Ich bin ja die ganze Zeit als Stand-Upper unterwegs gewesen. Und ich kann es ja. Und das ist und bleibt ja auch die Leidenschaft, ne? Weil so bei, egal bei was für ein Shit ich so im Fernsehen mache, ich bin da immer mit vollem Herz dabei, aber Stand-Up ist mein Zuhause. Das ist doch der Ort, wo ich war eigentlich wirklich geboren wurde und yes, wo ich am liebsten auch sterben würde.
Nee, das Krasse
ist... Boah, Gänsehaut. Habt ihr auch ein bisschen Gänsehaut? Ihr seid auch Stand-Upper. Wenn du keine Gänsehaut hast, bist du kein Stand-Upper.
Ich hab das schon viermal erlebt, Mann. Das war, ich hab ihn ja gesehen, während ihn alle gehasst haben und dann ging er auf die Bühne bei diesem Comedy Cup damals, wo alle da so standen mit so Arme verschränkt. Weißt du noch? Die dann so, ah, es geht raus hier auf die Bühne. Weil dann auf einmal, du musst dir überlegen...
Der hat alle Preise abgeben müssen damals wegen Gag-Clown, ne?
Nein. Nicht alle. Er ist einfach da aufgetreten, ganz normal.
Ja. Ich war der Vorjahressieger und hab gespielt, während so die Stimmen ausgezählt wurden. Mäßig, dieser Frame.
Und da hast du aber deinen Preis dann währenddessen abgegeben, während dem Auftritt.
Nein.
Was für
ey? Welchen Preis musstest du abgeben wegen diesem...
Hamburger Comedy Cup.
Ah, okay.
Genau. Musste ich auch nicht, da habe ich mich selbst für entschieden.
Okay.
Und das Witzige ist dann bei diesem Hamburger Comedy Pokal, wenn jeder, der mit dem Pfizer aufgetreten ist, weiß, wenn du nach ihm auftrittst, ich habe die schmerzhafte Erfahrung schon gemacht, dann wirst du gefickt, dann wird dein Leben einfach gefickt. Wenn du nach... Also Pfizer muss immer letzter sein. Wenn du nach ihm auftrittst, du bist einfach... Ich weiß nicht mehr, womit man das vergleichen kann. Du siehst PlayStation 5 Demo und wenn du nach ihm auftreten musst, bist du wie so ein Sega-Vorführer. So fühlt sich das an.
Weil der nichts übrig lässt, meinst
du? Nix, du bist komplett gefickt von vorne bis hinten, dann stehst du da und musst dich so kratzen, bist so richtig jämmerlich, also jeder, der nach ihm. Und das Witzige war dann, du hast ja wirklich keine Chance gegen ihn in keinem Wettbewerb, ne? Und dann kommt das Witzige, dass dann so Leute, die dann Vorletzter sind, die in der Vorrunde ausgeschieden sind, die dann sagen, ach, deswegen habe ich verloren. die durften nicht mal dieses Anmeldeformular ausfüllen, arbeiten schon wieder bei McDonald's, haben gar nichts am Comedy zu tun. Und die so, ah, der hat meinen Traum zerstört, Mann. Ohne ihn wäre ich Vorletzter geworden, hätte ich schon noch weitergemacht. Aber das Krasse ist, kaum einer weiß ja, wie sich das anfühlt. Also, was ich unbedingt wissen will, ist, wie fühlt sich das an? Du setzt dieses Kommentar ab, chillst, schläfst und wachst auf. Wie fühlt sich so ein Shitstorm an? Willst du auf einmal ganz viele Stories markiert? Kriegst du da diese Beleidigungen? Oder wie ist das Schritt für Schritt?
Boah, das ballert so einmal plötzlich alles auf dich ein. Du siehst die Kommentare, du siehst die Nachrichten, du siehst den ganzen Hass unter den Bildern. Leute schreiben dir aus Privat so, hey, keine Ahnung, was ist da passiert? So eine Wolke, so eine Gewitterwolke, die sich über dich bildet. Und dann geht's ab. Dann bekommst du halt auf die Fresse. So im Stundentakt, Sekundentakt.
In Story markieren. Ja, ja. Du denkst zuerst, laber, welches Video geht viral und dann siehst du nur so zack, zack,
zack. Ja. Das ist ganz, ganz übel, ganz, ganz unangenehm, weil du halt dich auch so unverstanden fühlst und denkst, hey Leute, beruhigt euch mal. Das war nur ein Kommentar. Es ist nur ein Kommentar. Ist das so schlimm mittlerweile? Am Ende ist es ihm, was ist das? What the fuck is wrong? Weißt du, am Ende, es bleibt ein Kommentar. Ist das reicht, dass ihr alle emotional plötzlich euch umbringen wollt? What the fuck is going on? Also ich bin noch nicht Teil des Problems, aber ich befürchte, dass die mich als Teil des Problems sehen und ich spüre, wenn ich für etwas gehasst habe, werde, wofür ich nichts kann. Du weißt auch, du bist auch Kanake. Du weißt, wie es ist, wenn man gehasst wird, für etwas, was man nicht kann. Und jetzt, glaube ich, werde ich dafür gehasst, dass ich ein Mann bin. Und ey, was willst du da machen?
Nee, das
wenn du halt einfach so halt ein Feind bist plötzlich.
Ja, aber das geht ja noch über diese Bubbles, du hast vollkommen recht, geht es aber hinaus. Ne? Also beispielsweise diese Show hier, der Veranstalter ruft mich an, so zwei Tage nachdem er dich gebucht hat sozusagen. Weißt du, es geht immer darum, einen Headliner zu buchen. Da habe ich gesagt, ey, letztes Jahr hatten wir Michael Mittermeier, ja davor den und den. Ich so, Faisal war noch nicht hier. So, und den kennen die auch vom Clash, dies, das, hat es schon gewonnen. Buch den. Den gebucht, so. Und dann wollte der nicht in Vorverkauf gehen, weil dann dieser Shitstorm war. So, und dann habe ich gesagt, chill, das ist in 4 bis 6 Tagen erledigt. Und dann hattest du ja Stern TV oder so, wo du warst? Stern TV. Und dann habe ich ihn überredet, das zu machen.
Das ist so der Gipfel vom Shitstorm, ne? Wenn Stern TV anruft und sagt, möchtest du darüber reden?
Mäßig.
Ja, das ist so das.
Das ist dann so wirklich so die Konfrontation, weißt du? Ja, das war's ja.
Vor allem, was das Krasse ist bei diesem Video, ich hab's ungelogen. Ey, ich will jetzt nicht in irgendwelche offenen Wunden stechen. Ich hab dich angerufen, ne? Ich hab gesagt, das ist das legendärste, was ich jemals, ich hab's ungelogen, vielleicht 25 Mal gesehen.
Aber wieso?
Das fasziniert. Ich glaube, das werden auch Leute in der Psychologie noch studieren in Jahren.
Wie du dich da rausgeredet hast,
war Weltklasse. Du bist der erste Typ, du musst überlegen, ich weiß nicht, ob das ein Kanackending ist, weil ich weiß nur, weil die Regel Nummer 1, wenn du einen Shitstorm hast, ist ja immer von Anwälten, Fresse halten ein bisschen genießen, wie die sich austoben, einfach die Fresse halten. Aber mir fällt das auf, dass wenn Kanaken Shitstorms haben, wie bei Samra oder so, die halten
geben
diese Stille
direkt ein
nicht aus.
Ab. Geben direkt ein Statement ab.
Genau, man hält das nicht aus, die Stille. Aber dass er sich dann da hinsetzt, und das Faszinierende war ja, er hat den Kommentar verfasst. Aber wenn du das als Objektiver anguckst, denkst du, er hat sie vergewaltigt. So wirkt es ja. Sie so, hier, sie wurde vergewaltigt. Still, und hier ist der Täter zur Konfrontation. Es wirkt ja für den Zuschauer.
Ja, es war wie so zweimal Calvas einfach.
Genau, also es ist ja.
Ja, aber im Ernst.
Genau, aber das Faszinierende war dann. Ja, aber diese Frau, die da saß, die wusste ja nicht, wem sie sich anlegt. So, er wusste ja direkt, so Schuhkopf-Manöver, die fangen an, ihn einzukesseln. Und er dann so, ja, aber ich bin Kanake, ihr wisst gar nicht, wie das ist. Bam, hatte wieder so Luft gekriegt zum Atmen. Und beide waren dann so zurück, weil der Moderator war ja kein Moderator. Der war ja mit ihr zum Attackieren.
Ja,
ja, ja, der hat ja auch die ganze Zeit auf ihn eingedroschen. Und da hat er erstmal so ein bisschen Platz gemacht, so dass das war wie beim Football, dieses Klatsch, der so, ey, du weißt aber auch nicht, wie es ist, ein Kanake zu sein. Bam! Und dann irgendwann fährt er mittendrin, ich sehe es ja, wir denken ja wie Comedians, wir denken ja gleich, wir haben ja keine Werte oder so, und ich sehe, hör genau zu.
Wir haben ja keine Werte.
Ich zumindest, ich gucke mir das an, ich so,
Digga, Karusi, deine Blutwerte will ich gar nicht sehen, Alter.
Nein, weil ich kenne ja seit Anbeginn der Zeit, hat die schlimmsten Situationen, da war ich so, okay, Karusi, das ist jetzt Champions League. So, das Gag-Klau war hier, das andere Rassismus war hier, und jetzt direkt mit jemandem zu reden, ist ja du, als ob du darauf hingearbeitet hättest.
Nein, sicherlich.
Das ist schwierig.
Mama, mein großer Traum ist es, eines Tages mit Edith Stiefels, die 15.000 Streams bei Spotify hat, mal ein Gespräch zu führen, damit sie jetzt 15.100 bekommt.
Und dann steht er da und am Ende erfährt er irgendwie, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich war so, okay, fuck, diese Schlinge wird enger. Und auf einmal erzählt sie, diese Frau, dass ihre ganze Daseinsberechtigung ist, weil sie K.O.-Tropfen geschluckt hat und sich an der aber nichts erinnern kann. Und dann hat dieser Halaschka und dieser, wer auch immer das war, gefragt, ey, wie war das eigentlich mit K.O.-Tropfen? Ja, ich kann mich an nichts erinnern. Das heißt, ich hab's genommen und dann sehe ich so, Rausi, sein Comedy-Hirn tickt so, sein Impro-Hirn, der so, ach so, man kann das gar nicht beweisen. Und dann ist man in dieser Opferrolle und ganz zum Ende, wo noch 30 Sekunden auf der Uhr waren, du kennst ja beim Basketball dieses Buzzerbeater, wenn ja. Jordan so in den letzten Sekunden so einen Dreier trifft und das Spiel gewinnt und der dann so, ja, du weißt aber nicht, wie das ist. Du bist böse. Und dann, Rausi, aus dem Nichts. Ja, ich bin auch Opfer von K.O.-Tropfen gewesen. ja, ja. Und dann sie direkt, ist so voll aggressiv. Sie so, ach ja, wie war das denn? Ich kann mich ja nichts erinnern, laut deinen eigenen Worten.
Wie der Buster das auslegt.
Das war so grandios, Mann. Nee, genau, war ich so stolz. Ich bin aufgestanden, standing ovation. Wirklich, das war Jordan, Scottie Pippen of the finest. Wirklich, das war legendär.
Nee, aber er hat halt richtig.
Ey, ganz ehrlich, wenn es so gewesen wäre, wäre ich stolz auf ihn gewesen.
Richtig grandios.
Aber nach dieser Stellungnahme hat man richtig gemerkt, wie die Leute angefangen haben, also nach diesem Stern-TV zu grübeln. Vorher waren die alle so, ey, cancelt den? Danach waren die so, denk mal kurz wieder nach. Und dann ist ja wieder abgeflacht. Also dein Shitstorm war zwar intensiv, aber kurz. Es war ja nicht wie bei Luke, der sich über so ein Jahr zieht, sondern es war so ein Peak, wo du kurz rasiert wurdest und dann nach einer Woche, zwei hat man nicht mehr so viel gehört öffentlich, oder?
Ja, da war jetzt so dieses Gewitter vorbei, aber sag ich mal, die Sturmschäden, die werden mich jetzt noch ein paar Jahre mitbegleiten.
Hast du viel verloren? So?
Was heißt verloren? Definitiv verloren.
Jobs. So TV-Anfragen, TV-Jobs ja, auf jeden Fall, ne?
Ja, so gut wie alles.
Ich dachte wirklich.
Also, die haben schon gecancelt, aber. Also, ich, jetzt mal ganz ehrlich, jeder Künstler in der Geschichte der Existenz von Künstlern will nicht ungesehen bleiben. Jeder von uns hat ja das Bedürfnis, gesehen zu werden. Und ich werde mir das ja auch nicht nehmen lassen. Also, weißt du was? Also, ich würde mir abends nicht mehr in den Spiegel gucken können, wenn ich jetzt sagen würde, okay, alles klar, ich bin jetzt ein Stück Scheiße und ich sollte nicht mehr auf die Bühne gehen. Weil Einspruch macht mich nicht zum schlechtesten Menschen der Welt. Das weiß ich ja für mich selbst.
Weil war kein Spruch, war ein Kommentar.
Ja, ja, Jacke wie Hose, weißt du? Und, ja.
Das Witzigste war, ich dachte wirklich, es wären alles Fake-Accounts. Also ich habe ja teilweise...
Da sind auch viele Fake-Accounts
ich
dabei.
Ich habe wirklich gedacht, alles sind Bots. Niemand kann so eskalieren. Bis ich dein Dörte-Video gesehen habe, dann dachte ich, die gibt's ja echt. Da sitzen irgendwelche Leute vor seiner Show. Musst du überlegen.
Vielleicht kurz für den Hörer ganz. Also Faisal war danach wieder auf Tour. Kurz danach, muss man sagen.
Genau, ja. Ich dachte,
das war wie so eine kleine Demo und so Aktivistinnen.
Genau, nee, du musst dir vorstellen. Das sind kleine Kinder. Musst dir vorstellen, da war wirklich so eine kurze Haare... die so rumschreit, auf jeden Fall ein bisschen Video angucken zu fragen, dass in Zeiten von fast dritter Weltkrieg, Inflation, 40 Grad im Schatten, dass die sich vor deiner Show stellen, 4 Stunden lang und da rumschreien, da dachte ich wirklich, okay, fuck, das sind doch keine Bots. Und dann auf einmal dachte ich wirklich, niemand kann das jucken. Und dann sehe ich diese Bots da rumchillen bei ihm. Support.
Sie sah nicht aus wie Bot sogar.
Das war wirklich ein Bot.
Ein Real-Life-Bot
einfach. Der war wirklich wie kreiert von...
Dinkeldörte. Ich hab mich totgelacht bei deiner Story. Die Dinkeldörte.
Deswegen ist er... Also er hat quasi den Präzedenzfall geschaffen, wie man eigentlich damit umgehen muss. Wenn du nämlich wie Luke zum Beispiel das schweigst, was ja die juristisch... vernünftigere Alternative ist.
Dann schwillt aber dieser Herd so unterirdisch.
Keiner weiß, was passiert ist, keiner weiß, was abgeht. So aus einem Kommentar wird dann schnell erst Jack the Ripper in Afghanisch. Und dann auf einmal muss er sich da hinsetzen, kämpfen, sagen, ey, ich habe auch meine Probleme, du hast deine Probleme und ich bin ja auch Teil der Opfergruppe. Und nur so kann man das machen, wirklich. Ich war wirklich richtig stolz auf dich, Mann, wirklich. Diesen Mann kriegt man nicht mit nix.
Also ich glaube, jetzt hast du Shitstorm einmal durchgespielt. Ich wüsste gar nicht, was noch passieren soll.
Ach, hör mal, da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten. Aber ich sag euch ganz ehrlich, es gibt Sachen, über die ich noch sprechen werde, wo ich Gags machen werde. Und ich werde wahrscheinlich aus Versehen nochmal irgendwen triggern, der dann komplett ausflippt. Aber was willst du denn da machen? Also jetzt mal ganz ehrlich, weil ich habe auch keinen Bock jetzt irgendwie dieses Portal für jemanden zu öffnen, der... glaubt, sich erlauben zu dürfen, mir zu sagen, worüber ich Gags mache und worüber nicht. Weißt du, ich meine, es ist ja etwas, womit ich ja schon in meinem Privaten auch schon zu kämpfen hatte. Weißt du, da, so zum Beispiel war da mal so ein Onkel von mir, der so einen Gag von mir überhaupt nicht gut fand und es deswegen voll die Familienkrise gab und der aber unbedingt wollte, dass ich das rausnehme. Ich aber gesagt habe so, nein, weil...
Was war das für ein Gag?
Scheißegal.
Wahrscheinlich mit dem Burkas, ne?
Nein, das war mit der polnischen Tante, aber ist auch Schnuppe.
Ja, du hast einen polnischen Onkel.
Nee, ich habe einen afghanischen Onkel, der eine polnische Frau hat.
Okay, geil.
Und dann ist der Gag so von wegen geiles Paar oder Afghan und eine Polin, die eine klaut, die andere macht's kaputt. So, das ist der Gag. Und da gab es halt dann voll das Familiendrama drumherum, aber ich wollte partout das Ding nicht rausnehmen und auch mich nicht entschuldigen, weil zum einen, es war als Spaß gemeint und zum anderen, dann würde ich Tür und Angel für jeden Schwanz da draußen öffnen, der jetzt kommt und glaubt, sich einbilden zu können, mir zu sagen, worüber ich Witze machen darf und worüber nicht. In der Schule haben die mich abgefuckt, worüber ich Witze machen soll. In der Bank haben die mich abgefuckt, worüber ich Witze machen soll. Deswegen bin ich ja Komiker geworden, weil ich dachte so, okay, wenn ich Komiker bin, es gibt vielleicht ein paar Sachen, die ich machen kann, aber wenn ich was machen kann, dann ist Witze machen. Aber auch das will ich mir nicht verbieten lassen.
Es sind auch oft Einzelne. Also ich bin natürlich voll bei diesen Leuten, dass man soll keine Witze über Kotroff machen, ja? Aber du hast ja auch keine Nummer
über Kotroff. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie kannst du hier als Komiker vor mir sitzen und sagen, man kann keine Witze über Kotroff
machen? Nee, man kann darüber mal einen Gag machen, man sollte halt kein Programm darüber machen und sich irgendwie über eine Vergewaltigung lustig machen. Aber wenn man einen kurzen Gag an einer Stelle irgendwo macht, das ist genau wie unser Z-Wort-Shitstorm, den wir hatten. Guck mal, wir haben ja nicht auf den Nacken von denen sind wir dann eine Viertelstunde rumgeritten, sondern wir haben einfach nur das Z-Wort einmal kurz benutzt, weil wir über dieses Schnitzel geredet haben, weißt du? Und dass sich dann diese Minderheiten jedes Mal so erheben und dann über irgendwelche aktivistischen Strömungen, ich habe auch das Gefühl, es sind immer die gleichen Leute, die sich über all diese Sachen so hochziehen, weißt du?
Ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Lebenseinstellung zu tun. Also ich,
ist wie mit der Erdnussallergie, nicht vergessen. Humorgrenzen und Dinger sind wie Erdnussallergien. Das heißt, wir selber können Erdnüsse essen, für uns ist es unschädlich, aber wenn du das jemandem gibst, der eine Erdnussallergie hat, dann ist der total hysterisch.
Ja, aber ich würde dann aber auch essen, dann, da würde ich aber dem auch raten, isst keine Erdnüsse, weißt du, aber die sind nur kaufen sich Big Pack.
Nee, aber das
ja, die kaufen sich Knickknacks und lutschen genau, dann die Banane runter. Alter.
Die kaufen, essen, wissen, dass sie eine Allergie haben und regen sich dann drüber auf.
Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, die wissen nicht, dass sie diese Allergie haben. Ich glaube, die checken nicht, dass die humorlos sind auf einer gewissen Ebene. Mm. Ich glaube, die wissen das einfach nicht und wollen sich das auch nicht eingestehen.
Aber die werden ja auch nicht gezwungen, den Content zu konsumieren. Weißt du, wenn ich eine Talkshow sehe mit Dinkeldörte, kann ich ja weiter zappen.
Ja, aber das ist, was ich eben meinte. Die sehen mich als Teil des Problems. Aber das ist halt deren Männerhass. Da kann ich nichts für. Und wenn wir ehrlich sind, schwingt auch ein bisschen leichter Rassismus mit. Aber ja, andere Geschichte. Das ist so, wie lange versuchen die Schwarzen...
Meinst du, wenn ein weißer Comedian das sagen
die Schwarzen würde? Schon in den USA den weißen Rassismus zu erklären? Genauso lange wird es hier dauern, bis wir Kanaken euch weißen Rassismus erklärt haben.
Meinst du, ein weißer Comedian könnte krassere Sachen sagen und würde nicht so geschitzt werden wie du?
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Weil du meinst, Rassismus schwingt da durch?
Genau, weil der Afghane ist, der Sexist, der Frauenfeind, der Asoziale.
Ah, dieses Unterschwellige, dass man sagt, dass man dem arabischen Mann nachsagt, er hat vielleicht da ein bisschen sexistisches
Weltbild. Ja, ich bin nicht mehr Araber. Ich bin Afghaner.
Ja, du bist Afghaner.
Das ist so rassistisch. Wenn, stell dir mal vor, ich wäre jetzt aktiv, ich hätte sein Leben gefickt.
Ja, zu Recht auch.
Nein.
Warum bin ich so uninformiert hier?
Ja, das ist doch nicht schlimm. Du kannst doch nicht alles über die ganze Welt wissen.
Ja, ist so. Nee, aber ich meine, am Ende des Tages, das heißt, die unterstellen einem afghanischen Mann tendenziell einfach nur wegen seiner Herkunft eher Sexismus als einem Weißen sozusagen.
Passiert im Kopf einfacher, ja.
Krass.
Guck doch mal, was im Januar passiert ist. Also im Januar, dann hast du noch diese extremen Bilder von Afghanistan, die da passiert sind, dass du da Leute also das ist ja so auch so der gute Westen, dass die da Leute, die waren ja über 10 Jahre in Afghanistan. Und dann gab es da so viele Leute, die mit denen übersetzt haben und denen geholfen haben, die dann auf so einer Todesliste, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches laber, die dann auf einer Todesliste gelandet sind, aber die Amerikaner haben den Schutz gewährt, wenn die denen helfen. Und als die sich da über Nacht verpisst haben, haben die Leute, denen die Schutz gewährt haben,
da verrecken
lassen. Schutzlos zurückgelassen.
Ja, ich weiß, das waren die krassesten Bilder, die ich, also klar, jetzt Ukraine hat das resettet im Kopf, aber bis Ukraine die ekelhaftesten Bilder, die ich seit langem gesehen habe. Die haben die einfach ausgenutzt als irgendwelche hier Pseudodiplomaten und dann einfach da verrecken lassen am Flughafen.
Aber wie sehr hilft dir der Sport bei dem Ganzen? Hilft dir das?
Was für eine Überleitung, Alter.
Hilft super Überleitung. Das ist, glaube ich, mit die beste Hilfe, die man überhaupt, vor allem wenn es um Thematik Rassismus, sag ich, Aggression geht, bewältigen kann.
Vor allem auch Kampfsport. Das ist ja richtig geil. Weil ich habe dir eben gesagt, wenn du es schaffst, komplett auf dein, keine Ahnung, 110 hast du gesagt, ist dein Traumgewicht, und du kommst von 180 runter.
Mhm. Du bist jetzt bei 150, also 30 hast du schon geschafft auf dem Weg.
Ja, Mann.
Du wirst ein komplettes neues Leben haben. Glaub mir, das freut mich schon richtig für dich, Mann. Weil was man bei dir nicht checkt ist, das urteile niemals ein Buch nach seinem Cover, und das kenne ich schon seitdem wir uns kennen. Man sieht dich, man denkt dann, okay, der ist langsam, und auf einmal rennt, will man von dir wegrennen, und dann holst du einen voll schnell ein. Also man checkt gar nicht, wenn man auch dieses Turmspringen sieht, wenn man so denkt, ja, der Kommentator, ja, okay, mal gucken, was das wird. Und dann machst du so ein Rückwärtssalto und du kannst dann quasi dieses Gewicht, was du jetzt trägst, wenn das weg ist.
Ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Folge
Olympia
gemacht.
Olympia für Afghanistan.
Wir haben mal eine Folge gemacht. Da
aber Olympia so alles, weil wir keine Olympia nicht mehr haben.
Wir machen ja öfter mal so auch so Ernährungsthemen, weil Salim das einfach privat interessiert. Ne? Wir haben mal eine Folge gemacht über Ernährung, da hat Salim dich als Beispiel gebracht, wo er gesagt hat, es gibt das schlechte Fett und das gute Fett. Und er so, Faisal hat dieses gute Fett.
Ich glaube auch, du meinst dieses braune Fett, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch noch tief in mir drin, und ich glaube, irgendwann wird das so mit Endgegner sein, wenn so die letzten 10, 15, 20 Kilo sind. Ja, ja. Weil so, das hat ja lange gedauert, bis man das antrainiert hat oder reinbekommen hat. So lange wird es auch wieder dauern, das wegzubekommen. Aber an sich ist das ja, wie du schon sagst, das ist ja gutes Fett. Weil das, wenn ich jetzt im Meer, es gibt ja diese Geschichte von dem einen Typen, der irgendwo im Meer, bei Schiff ist gesunken, und der war da alleine auf dem Meer und hat da irgendwie 6 Stunden ist er zurückgeschwommen, und der hat das überlebt, was für jeden anderen Menschen unmöglich gewesen wäre aufgrund der Kälte. Aber der durch dieses gute Fett, was er am Körper hatte, hat es ihm Wärme halt gegeben, und dadurch konnte er das schaffen.
Und du wirst es auch richtig gebrauchen, vor allem jetzt bei dem Winter, der jetzt kommt, wenn wir eh kein Gas haben. Dann hast du ja was.
Aber wer Kälte, kann man nichts für ihn? Fett verbrennen?
Doch, mache ich auch.
Machst du schon?
Der macht alles.
Ach krass.
Genau, ja, deswegen, so für ihn ist einmal die Woche gehe ich in die Kälte.
Du hast schon alle Salim-Tipps umgesetzt. Hast du noch irgendwas für ihn?
Nein, macht alles perfekt. Er will auch keine Obdachlosen-Tipps von mir. Er will ja keine Orangenschalen essen oder irgendwelche komischen Bambusstäbe.
Ja, aber Bitterstoffe wäre noch der letzte Lifehack wahrscheinlich, oder?
Nein, aber er macht ja übertrieben viel Sport, und er macht ja alles perfekt. Nur das Ding ist halt, er hat halt das so antrainiert, wie er gesagt hat, mit dem braunen Fett, dadurch, dass es bei ihm so Teil seines Organismus ist. Und das merkst du ja auch, dass er immer fit ist. Er ist ja nicht, es gibt ja, wir kennen ja andere Fettsäcke, die voll am Upcracken sind. Die haben aber dieses Nilpferd-Syndrom. Kennst du das? Die nur so Arsch aufgeblasen haben und vorne so. Dieses Nilpferd-Syndrom, die sind am Ende. Die haben auch keine Energie. Die sind total schläfrig. Aber er war schon immer voller Energie. Er war schon immer ein Fighter. Und deswegen denke ich mir auch, aber was hat das begonnen? Hast du wirklich beim Arzt, der hat dir gesagt, Kausi, wenn du so weitermachst, noch 2 Monate?
Nein, so war das überhaupt nicht. Das war eher so ein Prozess, dass ich es machen muss und dass ich es machen will, war schon immer für mich klar. Ich glaube, es war einfach nur so, ich gehe auf die Waage und es war so 180 und ich dachte mir so, Digga, das ist aufgerundet einfach fucking 200 Kilo. Das,
wie groß das, bist du, 1,90?
1,90, ja. Ja. Ich meine, das geht nicht. Das geht so nicht. So jetzt fang einfach mal an. Und dann habe ich so ganz leicht angefangen, habe mit einem Kollegen, der ein bisschen Personal Training mit mir gemacht hat, ein bisschen Boxen angefangen, ein bisschen bewegt. Und dann so Step by Step, Training intensiviert, Ernährung angepasst, Reise nach innen halt auch, so sehr viel emotionalen Shit, weißt du, wo ich mich halt auseinandergesetzt habe, weil ich halt irgendwann begriffen habe, wo das alles herkommt. Und so das Wissen wird halt so stetig größer. Ne? Das ist einmal das physische Wissen, was man so hat über die Welt und Essen und Ernährung und dies und das und tralala, aber dann halt auch die Kenntnis über einen selbst, Verständnis von einem selbst, die eigene Geschichte checken. Und ich für mich selbst denke mir so, okay, now begins the hero's journey. Weißt du, dicker Comedian
das
geworden.
Heißt, du hast erst den Knoten innen gelockert quasi.
Ja, klar. Das muss mitgemacht werden. Das ist ein Prozess, der damit einhergeht. Deswegen würde ich auch jedem davon abraten, irgendwie eine Magenverkleinerung zu machen, außer es ist medizinisch nicht anders möglich. Wenn du aber körperlich dazu fähig bist, dich zu bewegen und Sport zu machen, ist es eine ganz andere geistige Reise, weil du wirst in deinem Kopf immer noch einfach dieser traurige, und ich meine es nicht böse, aber dieser traurige, jämmerliche Fettsack bleiben, der du bist.
Wie alt bist du jetzt?
30.
30, 92er.
91er. Übernächste Woche werde ich 31.
Löwe auch.
Mhm.
Zu Recht.
Miau.
Ach, du hast dann diese Konfrontation mit dem inneren Kind mehr oder weniger, dann all in gewagt und dann gecheckt, diesen Point of wo das dann diesen Tipping Point, der dann dazu geführt hat, dass du so traurig. Bei dir waren es vielleicht sogar mehrere Momente.
Aber wie lange kennt ihr euch jetzt? So 6, 7 Jahre?
Auch, ich glaube, bei dir auch safe.
Seit meinem ersten Tag. Meinem allerersten Auftritt habe ich ihn gesehen.
Wie? Ist das so?
Ja, Düsseldorfer Comedy Clash, da wo du da Zähne abrasiert hast, gewonnen hast.
Ganz, Alter, Digga, warte mal, da hab ich ja sogar angefangen gehabt.
Ja, ja, und du warst da
das
schon.
Das ist 2011.
Ja, ja, da hab ich dich zum ersten Mal, gesehen.
Ach,
da wo du zu mir kamst und gehört hast, ey, du hast gute Ideen. Du wärst ein guter Autor, waren deine ersten Worte zu mir.
Ach, krass. Ja, bist auch, ist auch.
Genau, das war das
ist erste wirklich
und dann hat er deine Gags-Cloud-Preis abgegeben.
Ganz ehrlich, danke für die Lorbeeren, aber an dieser Stelle möchte ich auch sagen, was ich auch immer über dich sage, ne, ist das, was Comedy-Gehirn angeht, ist der einer der genialsten der ganzen Branche. Wirklich, der ist behindert, der ist kaputt, die Menschen kommen mit dem nicht klar. Ganz ehrlich, der ist ähnlich wie ich, unverstanden, aber trotzdem kämpft er sich so durch die Matrix und was Comedy-Gehirn angeht, bist du grandios.
Danke dir.
Dass du das Kämpfen durch die Matrix nennst, du hast gar keine Ahnung, was bei mir für komische Briefe die ganze Zeit landen.
Doch, kann ich mir vorstellen.
Weißt du, warum ich so viel Mitarbeiter habe? Wegen ihm.
Der ist behindert, der ist komplett am Arsch, aber ich feiere das, weil ich halt weiß, dass Wahnsinn und Genie ist ein Tanzbruder, wie so, kennst du diese DNA? Arme das Sikkim, das eine braucht das andere.
Aber das beschreibt ihn perfekt.
Ja, ist so. Ist so, Bruder. Das ist der kommt so aus Toilette mit so Wasserkocher in der Hand. Du denkst so, was ist so ein Wasserkocher? Der ist so, ja, weil wenn ich kacke, dann habe ich meinen Fuß oben. Bescheuert, aber medizinisch absolut richtig.
Der hat 9 verschiedene Identitäten und 3 von denen sind schon bei Interpol auf 1. Aber die Frage zurück, seit wann bist du fett? Also warst du schon als Kind fett oder kam das irgendwann,
weiß,
wo die erste
ich
Freundin
als
Schluss
kind,
gemacht
ich
hat?
Ich würde sagen, pummelig und dann so mit... ja, 14, 15 wurde ich dicker und dann mit 19, 20, 21 wurde ich richtig fett.
Gab es da irgendeinen Wendepunkt, der das ausgelöst hat?
An irgendeine Freundin Schluss gemacht oder so?
Oder hast du keinen Moment, wo das auf einmal begonnen hat? Nee,
vielleicht war es auch von innen, weißt du, wenn eine Freundin Schluss gemacht hat oder so?
Nee, ach, ich habe jeden Anlass, wo der mich traurig gemacht hat, dafür genutzt zu fressen. Mhm. Also das ist ja, wie du schon sagst, so ein inneres, trauriges Kind und dann suchen wir dann als Kinder Schutzmechanismen, wodurch wir mit Schmerz umgehen. Die einen fressen, die anderen ritzen sich, die anderen als Erwachsene fangen die an, Drogen zu nehmen, jagen Geld hinterher, whatever, wo man halt dann die...
Kinderschutzmechanismen klingt wie so ein Produkt von Kinder, weißt du, Kinderschokoriegel, Kinderschutzmechanismen, Kindermilchschnitt, ist
ja,
einfach so.
Wer besser als das?
Jagen Geld hinterher, was bedeutet das? Geld, was du verloren hast, ist das Zockersyndrom?
Nein, nee, es ist, weißt du, ganz ehrlich, also meine Auffassung ist, es ist alles eine Suche nach Liebe. Es ist ja... eine der grundlegenden Existenzen des Menschen ist ja, Liebe zu brauchen. Kennst du das Experiment mit diesen 18 Babys?
Ja, Legende.
Die keine Liebe bekommen haben. Ja, die sind ja alle gestorben an der mangelnden Liebe. Und all solche Sachen, wir suchen ja. Wir sind auf diesem Planeten und wir suchen nach etwas. Wir sind die ganze Zeit auf der Suche. Und viele suchen halt außen. Die suchen das Glück, die Liebe, Ersatzmittel für Liebe im Erfolg, in Geld, in Sex, in Drogen, in Followern, in Haustieren, in Kindern. Manche halt auch in der Natur. Also suchen sich irgendwo draußen halt eine Form von Liebe. Ohne zu checken, dass die wahre Liebe ja in uns ist und wir selbst pure Form der Liebe sind. Liebe auch nur ein anderes Wort für Energie. Synonyme. Und ich will nicht dieses GOTT-Wort benutzen, ansonsten werde ich Blasphemiker genannt. Aber es ist das.
Das heißt, du hattest keine Selbstliebe. Energie. Du hattest keine Selbstliebe und das war quasi der Grund, warum
ich immer noch teilweise nicht. Aber
also das heißt, du hast dich selbst so sehr gehasst, dass du einfach dann, wenn es dich schlecht gefressen hast und das war dein Katalysator.
Das sehr, wenn man es ganz einfach erklären möchte, dann ist es genau das, ja.
Krass.
Aber hat ja jeder irgendwo irgendwas.
Ja, ja, klar. Und du hast aber damals dann auch keinen Sport gemacht und irgendwann kam dann dieser
Torschuss. Doch, ich habe immer Sport gemacht, schon seit ich klein bin. Ich war schon immer gut in Sport.
Und wie sieht deine Familie aus? Haben die ja auch alle die Veranlagung oder bist du da?
Nein, dein älterer Bruder ist gelb.
Mein Bruder ist schlank, meine Schwester ist schwanger, deswegen ist sie dick. Und meine Eltern sind halt so, ja, alte Menschen halt. Also, nö, würde ich jetzt nicht sagen, dass jemand eine Veranlagung. Es hat auch nichts mit Veranlagung zu tun. Es ist halt einfach der Umgang mit Emotionen. Diese Familien, wo alle fett sind, ist halt, weil die von sowas nennt man dann generationsübergreifendes Traumata. Wenn sie von Generation zu Generation dieses mit Schmerz umgehen, fressen ist, dann wird es halt weitergegeben. Und es ist ein unfassbar komplexes System von menschlicher Interaktion und menschlichen Verhalten, menschlichen Emotionen. Und ja, da sind halt auch größere Fragen dahinter, die halt da stecken. Also, wir reden hier von.
Hast du alleine gemacht oder mit einem Therapeuten?
Was gemacht?
Ist aber eher mit dem Koch, oder?
Diese Konfrontation mit dir selbst.
Also, ich würde sagen, es gab so kranken Scheiß, der so bei mir im Leben passiert ist. Wodurch ich mit jemandem in Kontakt kam, der mir da sehr geholfen hat, der mich dann, sagen wir mal, so ein guter Freund von mir, der mich dann so ein bisschen in Richtung gelenkt hat. Und seitdem erkunde ich halt auch selbst. Geil. Und gehe da halt selbst rein. Also, ja. Ich therapiere mich selbst im Prinzip.
Ja, mega. Darüber haben wir auch mal gesprochen, dass wir immer das suchen, warum wir so sind. Aber dieser kleine Selbsthass ist ja der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Wenn wir uns lieben.
Das ist ja der Antrieb sozusagen.
Genau, das ist der Antrieb. Dieser ewige Minderwertigkeits- oder wenn dein Vater nicht an dich geglaubt hat, wenn die nicht an dich geglaubt haben.
Oder wenn du gemobbt wurdest. Das sind ja alles Gründe, warum man.
Ne? Genau. Das ist der Grund, warum du dann immer wieder den. Obwohl du es denen nicht mehr heimzahlen kannst, sie sind wahrscheinlich schon tot und sind irgendwo obdachlos in der Ecke, aber du hast es immer noch in der Ecke.
Aber du checkst gar nicht, dass es das ist, glaube ich, was dich antreibt.
Genau,
das ist ja noch
deswegen
so
meinte er gerade diese Konfrontation mit dem inneren Kind und dann, wie überwältigst du Traumata? Bist du jemand, der sich hier so Harakiri-mäßig selber rätst oder bist du jemand, der so Emotional Eating macht, wie er zum Beispiel? Und wenn du dann so Emotional Eating alles so reinfrisst, dann willst du ja diesen Cortisol-Dump haben, damit du dieses Dopamin dann kriegst.
Und so kannst das ist wie so Selbstverletzung nur nach innen quasi, ne?
Im Prinzip ja, und ohne es zu checken, schnallt es ja nicht. Du bist ja nicht sichtbar.
Ja.
Genau. Das heißt, du isst es einfach nur, denkst dann, woran liegt es und das war's. Aber in diesen schlimmsten Zeiten, das ist ja das Geile, dadurch, dass er schon so viele von denen hat, deine Freundschaften sind doch jetzt enger als je zuvor.
Ja.
Weil du hattest ja jetzt 3 Filter, wo jetzt die ganzen Bastard-Wichser, die bei dir rumsniffen, die sind ja weg und jetzt hast du nur noch deine wahren Avengers. Habe ich gesehen beim Comedy-Preis, dieselben, mit denen du bei den allerersten Comedy-Tagen da warst. Das sind immer noch deine selben Freunde.
Ja, ich habe nicht viele Freunde.
Genau, aber die sind jetzt mit dir durch. Das werden deine Trauzeugen, Beerdigung, alles am Start. Aber das ist ja das Geile. So siehst du, wer wirklich zu dir
ist. Wirklich so.
Ist so, ja.
Also, wir sehen das ja jetzt schon in dieser kurzen Reise, die wir hatten, wer die Ratten sind und wer köstlich ist. Man merkt das sofort. Du hast ein kleines Ding, wo irgendwer zuckt, ne? Zack, nee, doch nicht.
Meine Mutter hat immer gesagt, nicht der mit dir lacht, ist dein Freund, sondern der mit dir weint.
Oh, das ist.
In dem Fall sogar der mit dir isst, wahrscheinlich. Hattest du so einen Homie, der mit dir gegessen hat, oder hast du immer alleine weinst?
Ich erzähle lieber mein Traumata, dieser ehrenlose deutsche Bastard mit seiner billig gefälschten Kasalbrille. Er macht Witze, weißt du?
Kasalbrille. Ich weiß nicht, was eine Kasalbrille ist.
Alter. Natürlich nicht.
Okay, diese Brille, 3 Euro in Amsterdam aus irgendeinem Coffeeshop.
Kasalbrille.
Ja, aber es ist... Also, würdest du...
Würde ich keinen Kampfsport machen, würdest du jetzt richtig eine Falle.
Nee, bist du krass gemobbt worden früher?
Natürlich, ja, das hat er eben gesagt, wie er versucht von seiner
Kasalbrille abzulenken. Aber warte mal, lass mal zurücklenken. Warum bist du auf der Bühne?
Boah, das ist eine gute Frage, Alter. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also bei mir gab es nicht diesen einen Triggerpunkt. Ich war einfach schon immer irgendwie auf der Bühne. Weißt du, erst schlecht Musik gemacht, nicht funktioniert, schlecht Rap gemacht, nicht funktioniert.
Ja, aber was hat dich deine Kinder so traumatisiert, dass du das jetzt machen willst? Weil wir sind alle traumatisierte Kinder. Jeder Bühnenkünstler ist traumatisiert, so hart gefickt worden als Kind, dass irgendwas passiert ist.
Ich war immer der Jüngste und immer der Kleinste. Ich bin 2 Jahre früher in die Schule, weißt du, man geht mit 7 in die Schule, ich bin mit 5 Schultasche nicht gepackt, Pausenbrot immer geklaufen. Also ich bin eigentlich permanent immer gemobbt worden, aber ich kann nicht diesen Weg zurückfinden, ob das jetzt der Auslöser war, weißt du?
1000 Auslöser. Du hast gesehen mit eigenen Augen, wie dein Opa gestorben ist.
Ja.
Du hast gesehen, wie du es versucht, allen recht zu machen. Ich habe mit seinem Vater lange über ihn geredet, deswegen kenne ich den.
Ich würde, mein Vater und er sind enger als gefühlt, also die sind wirklich wie Brüder. Er ist wie so der verlorene Sohn, die sehen sogar gleich aus. Mein Vater hat so einen Schnurrbart. Mein Vater sieht aus, als wäre so auf die Welt gekommen, wie in Marokko oder so. Der sieht nicht null deutsch aus.
Aber ich sag dir ganz genau, was uns drei unterscheidet. Wir zwei sind so dasselbe Lager und er ist ganz besonders. Also er hat kein Problem damit, Leuten abzusagen oder Nein zu sagen. Damit hat er gar kein Problem, weil er diese Selbstsicherheit hat, schon immer. Also ich habe noch niemanden gesehen, hey Faisal, könntest du bitte, obwohl ihm das auf die Nüsse gehen, sagt er, nein, das passt mir nicht, wir machen das so und so und so und so. Das habe ich bei ihm immer bewundert. Und wir zwei sind so Hurenböcke, die so nicht Nein sagen können. Das heißt, wir sind dann so, ja, safe und am Ende enttäuschen wir alle.
Ja, das heißt, ich bin so ein klassischer Ja-Sager. Ich muss mir das auch hart abgewöhnen. Ich habe Leute eingestellt, nur damit die für mich absagen. Also ich habe 2 Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als für mich Nein zu sagen.
Willst du mal kurz ihren Namen sagen?
Auf gar keinen Fall. Aber dann weiß jeder, wer gebrieft ist, weißt du? Das ist so ein bisschen russisch Roulette.
Die sehen schon so beim Namen so, hallo, ich bin die Jenny. Oh nein!
Wir haben so 20 Mitarbeiter und 2 von denen sind so, wenn ich euch an die verlinke, dann wisst ihr schon, okay, die sagen ab. Okay. Ich kann nicht Nein sagen. Ich sag immer allen zu und dann gucke ich nachher so, oh fuck. Bei Salim ist noch schlimmer. Der macht das sogar bei mir. Der sagt dann, ja, safe bin ich am Start. Dann sagt er, da ist er am Start. Sag ich, ey Bro, ich habe hier 3 Kalender, den einen kenne ich gar nicht, und hat mir gerade ein altes Management geschickt, dann kriege ich hier noch einen von Rebell. Und dann sagt der, ey, am 28.8. safe, da ein Interview, da TV-Show, da das. Und dann rufe ich ihn am 28. an, ey, du sollst in Stuttgart sein. Dann ruft die nächste, ey, der Salim soll in Düsseldorf sein. Der nächste, ey, der soll in Berlin sein. Und ich so, wo bist du? Ja, sorry, ich bin beim Hamster bei Dini Mütter in der Schweiz. Ich so, fick dich doch einfach. Meistens, wenn er irgendwo weg ist, ist er bei Dini Mütter. Einfach so, Dini Mütter beim Hamster. Shoutout. Aber das ist wirklich, das ist halt unser Ding, wir sagen halt immer ja. Aber ich habe halt mittlerweile was mich organisiert. Ich organisiere ihn und meine Agentur organisiert uns beide, weil wir beide Ja-Sager sind, weil wir niemandem verprellen wollen, weißt du?
Ja.
Ja. Aber und was ist der Unterschied zu ihm? Ihm war das schon immer scheißegal.
Nein, er sagt immer seine Meinung. Also er hat nie ein Problem damit, seine Meinung zu sagen. Außer, ich weiß jetzt nicht, in der TV-Welt, da habe ich ihn nicht so häufig gesehen, weil ich weiß nicht, ob er in der TV, als er seine TV-Shows hat, dann ist er nochmal mehr Druck, Kameras sind da. Du kennst es ja selber, wie du dir in die Hosen scheißt immer. Aber bei ihm ist das noch krasser, weil er die ganze Zeit vorne dran ist. Dann kann ich mir vorstellen, dass die halt zu ihm hingehen, hör mal, bei dem hat das genauso geklappt, kannst du das so und so machen? Und dass er da manchmal denkt, vielleicht, ich war nicht dabei, dass er sich da vielleicht manchmal denkt, ah fuck, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, aber ich habe keinen Bock, das hier zu verlieren, dann beiße ich mir mal auf die Zunge.
Nein, es ist eher so, ey, Pfizer, lass mal das und das machen. Ich sag so, nein, das ist absoluter Bullshit, lass mal das und das machen. Das geht nicht, weil das und das und das und das. Und dann denkst du, und dann hast du halt so das Friss- oder Stirb-Prinzip, weißt du? Das ist entweder das, was du halt bekommst, oder halt Schwanz.
Oder nix, ja, ja, fuck.
Ja, wenn du Schwanz willst, ist doch geil.
Ja, leider will ich keinen Schwanz.
Das perfekte Schlusswort, Mann, wirklich. Ey, danke dir für diese richtig geilen Worte, Mann. Das ist überragend. Richtig faszinierend, wenn ihr immer traurig seid. Konfrontation mit innerem Kind. Dieser Typ, der dir dabei geholfen hat, war kein Therapeut, einfach random Freund.
Es ist auf jeden Fall kein random Freund. Er ist kein studierter Therapeut, aber hat mir sehr geholfen. Das ist der Adrian Rusbe. Der ist auch schon der ist Bestseller-Autor, der ist seit 12 Jahren im Game, der ist Kampfsporttrainer, der ist auch mein Trainer. Das ist ein Schwarzgurt im Grappling und also im Lutter Livre. Und ja, und hat halt sehr viel, ja, jetzt bin ich ein bisschen plakativ, aber ja, so eine Art spiritueller Lehrer, der halt dann so ein bisschen die Richtung weisen kann.
Und mir halt auch viel
Literatur näher gebracht hat, mir Welten näher gebracht hat, die ich so vorher gar nicht wusste, dass sie existieren im Prinzip. Aber das bequatschen wir, wenn die Kamera aus ist.
Komplett, ja. Das einzig Wichtige ist, dass man, wenn man besonders nach dem letzten Ding, vergiss es nicht, nur weil da ein blauer Haken ist und jemand da irgendwelche Zeichenkombinationen tippt, reflektiert das noch lange nicht, was du denkst. Es ist was anderes, das checken die hoffentlich. Deswegen konnte ich das von Anfang an nicht ernst nehmen. Das, was du da kommentiert hast, ich weiß ja, wie du in echt bist. Und ich weiß, dass wenn du nüchtern wärst, mit dir gegenüber sehen würdest, würdest du nicht sagen, ich wünsche dir, dass du stirbst anhand von dem und ich will dafür verantwortlich sein. Das ist ja was anderes, als nachts total verpennert, aggressiv, vielleicht sogar bekifft, da irgend so einen Kommentar abzufeuern und dann so zu schlafen mit so Chipstüten krümeln und dann so aufzuwachen und dann so dieses Hiroshima zu sehen, ist ja was ganz anderes. Das ist ja zwei komplett unterschiedliche Sachen. Wir alle sind ja manchmal so hart verpennert und das checken die nicht. Wenn dieser blaue Haken da ist, das juckt nicht. Wir sind alle die gleichen Bastarde. Ob du jetzt 5 Follower hast und du nachts so rumsniffst, wir haben manchmal auch diese Momente. Nur wenn da auf einmal steht, Gausi, blauer Haken, dann wird das auch immer wie so ein Pressestatement.
Ja,
dann.
Plus wenn du schon doppelt angezählt bist von alten Shitstorms, ist halt sowieso ein höheres Einstiegslevel. Dann.
Genau, also alles, was geschrieben ist, Latte juckt. Wenn du jemanden explizit, wenn er zu dir hingeht, hey, ich wünsche dir den Tod. Und damit ich das bekräftige, gebe ich dir hier meinen Schwarzgurt-Uppercut. Das ist was ganz anderes als irgendwelche Kommentare, die man so nachts verpennert mit so Chipstüten hier. Und er hat vorhin erzählt, dass der Kinder Bueno die Weißen eine ganze Packung davon vernichten kann. 10 Stück.
Das ey, Digga, ist, wenn ich dir von meinem Fressorgan erzählen würde, dann würdest du vom Stuhl fallen.
Krass. Das ist was.
Das ist wirklich geisteskrank teilweise gewesen.
Ey, für mich ist das so Zyankali-Kapsel.
Aber ab jetzt
Kinder Bueno einmal drauf.
Aber ab jetzt haben wir gesagt, nur noch Kinder, kein Kinder Bueno, nur noch Kinderschutzmechanismen.
Genau.
Du hast drauf geeinigt. Richtig. Hey, Faisal, danke, dass du da warst. Jetzt gute gleich. Reise. Wir sehen uns nach dem nächsten Shitstorm wahrscheinlich wieder.
So. Immer wieder.
Mit einem, dann lande ich bei ihr mich ein.
Ein Zahn in Azkaban nächste Folge. Macht's gut, dass wir wieder mixt. Ciao.